Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Marlene hatte andere Pläne. Simone Beauvoir sagt Gott bewahr. Und vor dem ersten Kinderschreien muss ich mich erstmal selbst befreien.
Hallo zusammen. Ich begrüße euch zur heutigen Live-Diskussion am LoRa zum Thema Ziele und Strategien der Frau im Arbeitskampf. Es haben sich, nicht wie angekündigt, 5, sondern 4 Frauen hier im Studio zusammengefunden, um ihre unterschiedlichen Positionen in dieser Frage untereinander zu diskutieren. Ich bin der Ansicht, dass die hier anwesenden Frauen trotzdem ein beachtliches Spektrum an Ideen und Vorstellungen über die Zukunft der Frau im Arbeitsprozess vertreten. Um nicht von vornherein einem Teil unserer Hörerinnen und Hörer den Zugang zu unserem Gespräch zu verwehren, werden wir versuchen, keinen Dialekt zu sprechen. Ich werde jetzt die Teilnehmerinnen in dieser Runde kurz vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Liselotte Tendler. Sie war zusammen mit 5 anderen Frauen am Aufbau und, wie sie auch selbst sagte, am Abbau der gewerkschaftlichen Kontakt- und Informationsstelle für Frauen beteiligt. Sie ist Journalistin und Mitorganisatorin der Frauenfilmtage. Dann ganz links außen sitzt Erika Trepp. Sie ist seit 10 Jahren aktiv in der Gewerkschaft Druck und Papier und heute sowohl im Vorstand der Gewerkschaft als auch Vertreterin der Sektion Zürich im Zentralkomitee. Neben ihrer umfangreichen politischen Arbeit ist sie Mutter und außerdem berufstätig. Claude Anhöck, sie sitzt rechts von mir, ist hier als Vertreterin der vielen nicht organisierten Frauen. Sie arbeitet als kaufmännische Angestellte im Dienstleistungssektor, einer typischen Frauendomäne also, vor allem deshalb, weil in dieser Berufsgruppe die Frauen häufig in den untersten und schlecht bezahlten Positionen zu finden sind. Und meist sind sie ja dort anzutreffen, wegen ihrer schlechten Bezahlung, die ja Ausdruck der Wertschätzung ihrer Arbeit ist und nicht etwa, weil sie in diesen Positionen weniger qualifizierte Arbeit leisten würden. Ich habe Claude persönlich als eine Frau kennengelernt, die trotz der zum Teil unmöglichen Bedingungen an ihrem Arbeitsplatz den Wert ihrer Arbeitskraft kennt und sich als Arbeitnehmerin selbstbewusst für ihre Rechte einzusetzen weiß. Dann ganz zum Schluss noch Susi Wiederkehr. Sie ist Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei, der SAP. Sie war früher aktiv in der OFRA, der Organisation für die Sache der Frau, und später in der MOZ. Sie engagierte sich außerdem für die Mutterschutzinitiative. Sie ist die selbstständig Erwerbende in unserer Runde. Nicht anwesend ist eine Vertreterin der ROSAS, der Revolutionären Feministinnen, was ich persönlich sehr bedauere. Diejenigen der ROSAS, die eine Teilnahme an unserem Gespräch interessiert hätte, hatten leider keine Zeit. Die Rosas haben Ende November 87 in einer Podiumsveranstaltung die Frage nach der Zukunft der Frauenarbeit in einem größeren Rahmen wieder aufgegriffen. Die Diskussion zu leiten versucht Henriette Fuhrer, an der Technik unterstützt uns Erici Berger. Ja, und jetzt möchte ich euch erstmal alle begrüßen hier im Studio. Sali zusammen.
Sali.
Ich schlage vor, dass jede von euch sich noch einmal selbst kurz vorstellt und meine Äußerungen zu ihrer Person allenfalls korrigiert und ergänzt und dann vielleicht in ein paar Sätzen versucht, ihren bisherigen Weg im Arbeitskampf zu beschreiben und zu erläutern, weshalb sie gerade diesen gewählt hat. Wer möchte den Anfang machen? Beginnst du, Susi?
Ja, gut. Also ich bin die Susi Wiederkehr und ich habe also auch einen Beruf, auch wenn ich selbstständig erwerbend bin. Ich bin zoologische Präparatorin und diese Berufswahl hat mein Leben als Frausein ziemlich stark beeinflusst. Die zoologische Präparatorin ist an und für sich ein Beruf, der ein absolut männlicher Beruf ist. Als ich in die Lehre kam, war mir das zuerst nicht bewusst. Erst im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass es Unterschiede gibt, dass Männer mehr wert sind am Arbeitsplatz als Frauen. Dass sich das sehr stark ausdrückt in einem Beruf, wo nur Männer sind, ist dann noch schärfer an den Tag gekommen. Ich entwickelte damals ein typisches Verhalten als Frau, indem ich super Leistungen erbrachte, um mir einen Platz in diesem Beruf ergattern zu können. Ich hatte den Beruf aber sehr gern und hatte eigentlich, meine Vorstellung war eigentlich, dass ich im Beruf bleiben würde, dass ich das nicht abbrechen würde durch eine Familie. Mit 20 Jahren merkte ich aber einigermaßen schnell, dass das nicht möglich ist für mich, dass ich kaum die Familie und den Beruf verbinden kann, dass ich mich also entscheiden müsste für das eine oder das andere. Ich habe mich dann eigentlich so latent zum Nicht-Kinderhaben entschieden, schon mit 20 Jahren, habe dann aber doch geheiratet, aber nur sehr kurz war das. Ich war sehr schnell nicht mehr verheiratet und bin dann wieder in ein Angestelltenverhältnis gegangen mit sehr miserabler Bezahlung. In dieser Zeit ist dann mein Bedürfnis gewachsen, mich politisch zu engagieren, für die Frauen irgendwie etwas zu erreichen. Es war dann aber sehr schwierig, am Arbeitsplatz meine politischen Ideen zu verbinden, also ein Engagement zu verbinden mit der Arbeit, weil die Arbeit relativ aufwendig war, ich wenig Zeit hatte, etwas anderes daneben zu machen. Daher habe ich mich in dieser Zeit selbstständig gemacht. Auf diesem Beruf ist das möglich, relativ einfach möglich. Und brauchte doch aber einige Jahre, um mir irgendwie einigermaßen eine Existenz zu schaffen, wovon ich leben konnte. Als ich das dann fertig hatte, habe ich mich entschlossen, in eine Partei zu gehen und bin dann in die SAP eingetreten. Es ist für mich nach wie vor, wahrscheinlich für viele Frauen heute, ganz klar, dass es widersprüchlich ist, als Frau, als Feministin in einer linken Partei zu sein. Da sehr viele Widersprüche auftreten in einer Partei. Es hat aber einen Vorteil für eine Frau, finde ich, dass man sehr schnell viel Erfahrungen macht, sehr schnell lernt. Ich habe also sehr schnell gezielt feministische Arbeit machen können und mich entwickeln können in diese Richtung. Ich habe dann 1985 am Frauenkongress für Gen- und Reproduktionstechnologien in Bonn teilgenommen und beschäftige mich seither ziemlich stark mit diesem Thema. Ich arbeite also als sozialistische Feministin vor allem daran, wie für Frauen die Möglichkeit geschaffen werden kann, Beruf und Privatleben zu verbinden. Damit meine ich nicht einseitig in Richtung von Einrichtungen durch den Staat, damit die Frauen ihre Doppel- und Dreifachbelastung noch besser ausführen können, sondern durch die Veränderung der Gesellschaft. Kurz eigentlich, ich sehe das Ziel in der Abschaffung des Patriarchats und des Kapitalismus.
Vielen Dank. Möchtest du weitermachen,
Claude? Ja, ich bin die Claude Anhöck. Habe ursprünglich mich entschlossen, schon sehr früh eigentlich selbstständig zu werden, habe deshalb das Tanzen, Ballett genau gesagt, ergriffen, wollte meine eigene Schule haben und an der Front stehen eigentlich. Es kam ein Unfall dazwischen, was mich gezwungen hat, den ganzen Beruf in eine Ecke zu schieben. Und ich musste mich ja, dem Kaufmännischen zuwenden, weil ich auch durch die Ballettausbildung einige Sprachen gelernt habe, eher mündlich als schriftlich. Hatte zur Folge, dass ich typisch in den Dienstleistungssektor kam, erst Autovermietung und, wo Sprachen gebraucht werden, war mir aber nicht genug, eigentlich nur dazustehen, freundlich zu lächeln, und damit hat sich's. Und Ende Monat halt dementsprechend Kohle, sage ich, heimzutragen. Also wollte ich weitergehen, habe mich selbst informiert, habe mich durchgesetzt, habe gesagt, ich kann mehr wie nur Sprachen reden und lächeln und dastehen. Heute bin ich im Büro beschäftigt, eigentlich recht frei, aber es reicht mir immer noch nicht. Mhm. Ist so das.
Okay. Liselotte?
Ich heiße Liselotte Tenler und ich habe eigentlich erst spät begriffen oder erkannt, dass Frauen in diesem Land nicht dieselben Voraussetzungen haben wie Männer. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass meine Eltern gemeinsam gearbeitet haben, gemeinsam auch sehr viele Arbeiten im Haushalt erledigt haben und sehr oft untereinander und aber auch mit uns über ihre politischen Ideen gesprochen haben. Ich war dann etwa 18, als ich gemerkt habe, dass in der Welt draußen oder in der Schweiz draußen das alles ganz anders ist, und habe mich sehr rasch dann in der Frauenbewegung engagiert als autonome Frau, bin später ein paar Jahre auch in der OFRA, wenige Jahre in der OFRA organisiert gewesen, habe da gemerkt, dass mir das nicht sehr zusagt, die organisierte Arbeit an einem Thema, weil ich Mühe habe damit, meine persönlichen Bedürfnisse einer Organisation zu unterstellen. Das ist wohl auch der Grund, weshalb ich nicht in einer Partei engagiert bin, auch nie war. Habe eher zufällig meine berufliche Karriere, so in dicken Anführungsstrichen möchte ich das mal sagen, aufgebaut. Ich habe gleich nach der Mittelschule eine Anstellung auf einer Frauenzeitschrift gefunden, habe ein Volontariat da gemacht, bin Redaktionsassistentin geworden, später Redaktorin, und habe dann ein paar Jahre als freie Journalistin gearbeitet und arbeite heute auch in einem freien Vertragsverhältnis für die RS3, also für die SRG. Ich habe mich in der Schweizerischen Journalistenunion zusammen mit anderen freiberuflichen Journalisten und Journalistinnen, auch zusammen mit anderen Frauen engagiert, dann sehr oft in Projekten, also wo man ein Ziel hatte, eine bestimmte Arbeit zusammen zu erledigen. Das war zum Beispiel zu den Themen Frauensprache oder Computer. Und ich habe, wie du gesagt hast, Henri, zusammen mit anderen Frauen diese Gewerkschaftsstelle betrieben. Während gut 2 Jahren haben wir das gemacht in Zürich. Haben da versucht, für Frauen, die berufstätig sind, eine Anlaufstelle zu schaffen, eine Beratungsstelle auch in Bezug auf die Fragen, die irgendwo im Zwischenbereich Beruf, Familie liegen, weil das für Frauen ja nicht trennbar ist durch die Doppel- und Dreifachbelastung. Wir haben diese Stelle eingestellt, abgebaut und zugemacht, weil wir die finanzielle Unterstützung von den Zürcher Gewerkschaften nicht bekamen. Das gewerkschaftliche Engagement hat sich wahrscheinlich auch durch dieses Erlebnis dann sehr stark verringert bei mir. Und ich arbeite jetzt auf der gewerkschaftlichen Ebene wieder in einer sehr kleinen Gruppe mit freien Journalisten und freien Journalistinnen zusammen, die aber eher an Fragen des beruflichen Selbstverständnisses arbeitet als an Gewerkschaftsfragen oder sehr direkten Arbeitsfragen. Danke. So viel mal für den Moment.
Ich heiße Erika Trepp, bin ein Kind aus einer Arbeiterfamilie. Wir waren 4 Mädchen und ich habe insofern die ähnliche Erfahrung gemacht wie Liselotte, dass mir in der Kindheit die Diskriminierung der Frau gar nicht bewusst wurde, weil in unserer Familie es nicht möglich war, Mädchen gegen Jungen auszuspielen. Und immer wo es quasi Bremsen gab oder keine Möglichkeiten, sich zu entfalten, waren es die beschränkten finanziellen Mittel, die eben entscheidend waren, nicht die Tatsache, dass ich ein Mädchen oder eine Frau bin. Ich habe eine Banklehre gemacht und gehörte zu dieser Generation von Mädchen, die wussten, dass wenn sie Sprachen lernen und so, dass sie es zu etwas bringen können. Ich habe in einer internationalen Bank diese Lehre gemacht, bin dann schnell ins Ausland gegangen und war nie motiviert, eine Karriere innerhalb des Business Lifes zu machen, obwohl da verschiedene Möglichkeiten sich offeriert haben. Ich habe dann gejobbt und im Gefolge der 68er Jahre waren die beiden Sachen 68er Jahre und dann mein Kind. Das hat zwei Konsequenzen gehabt. Ich musste regelmäßiger arbeiten, um eine regelmäßige Existenz zu haben. Und auf der anderen Seite versprachen wir uns damals vom Betriebskampf oder vom Arbeiterkampf eben auch eine gesellschaftliche Veränderung. Seither bin ich in der grafischen Branche tätig. Das hatte für mich auch die Konsequenz, dass ich in der Gewerkschaft Druck und Papier arbeite, und zwar, weil sie Strukturen bietet, die demokratisch sind. Auf den Rest möchte ich später zurückkommen.
Ich würde es jetzt trotzdem vorziehen, keine Musik laufen zu lassen, weil wir sind eine Viertelstunde im Rückstand und ich würde jetzt eigentlich gerne mit der Diskussion beginnen. Ich schlage vor, bevor wir jetzt weiterfahren, noch eine Bemerkung zum zeitlichen Ablauf. So gegen 17:45 schalten wir eine Musikpause ein und fahren etwa um 18:30 weiter mit unserem Gespräch, vielleicht etwas vorher, das dann vielleicht auch etwas länger als 7 dauern wird, weil wir später begonnen haben, je nachdem, wie das Ganze sich verhalten wird. Ich stelle mir vor, dass wir als erstes von den Zielen sprechen werden, den Utopien also, die wir von der Frau und Arbeit haben. Denn es wäre interessant, erst mal zu erfahren, wie weit bereits die Veränderungen, die jede von uns anstrebt, voneinander abweichen. Dass wir uns in der Frage des Arbeitskampfes ganz verschiedener Strategien bedienen, steht ja bereits fest. Darf ich das vielleicht gleich als Frage an euch weitergeben? Ein Drittel der Lohnabhängigen sind Frauen, sie leisten aber 2/3 der gesamtgesellschaftlich anfallenden Arbeit für 1/5 der Lohnsumme, wohlgemerkt. Wie wir wissen, kommen diese Zahlen durch den großen Anteil an unbezahlter Arbeit zustande, den Frauen erbringen, und durch die Unterbezahlung der weiblichen Lohnabhängigen. Wie stellt sich jede von euch in diesem Zusammenhang zur Um- und Neuwertung von Arbeit mit dem Ziel, diese gewaltige Menge an un- und unterbezahlter Arbeit in Zukunft zu entlöhnen? Also was haltet ihr davon, dass man das Verständnis von Arbeit, den Begriff erstmal, also dass man das mal ändert, dass man da beginnt, dass das das erste Ziel ist, um die Konsequenzen zu erhalten, die weiterführen?
Also du sprichst die Tatsache an, dass Lohnarbeit es einerseits gibt und unbezahlte Arbeit andererseits.
Genau.
Für mich ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass Lohnarbeit wohl Lohn gibt, aber an sich zu einem großen Teil gesellschaftlich gesehen sinnlos ist und zerstörerisch. Mhm. Also unsere Arbeitsplätze in den Banken, unsere Arbeitsplätze in der Chemie, in der Metallindustrie, die bewirken nicht nur bei uns, sondern auch in der weiten Welt, zum Beispiel in der dritten Welt, sehr viel Zerstörung. Von da aus gesehen kann es für mich nicht Strategie sein, dass nicht bezahlte Arbeit jetzt zu bezahlter Arbeit gemacht werden soll. Das heißt, dass wir die Arbeit aus der sogenannten Reproduktionssphäre jetzt auch noch in die Geldwirtschaft hineinstoßen.
Mhm. Also ich habe zum Gedanken, dass der ganze Begriff Arbeit neu interpretiert werden muss, so man ihn überhaupt beibehalten will, schon recht konkrete Vorstellungen auch wenn sie sehr utopisch sind. Ich gehe davon aus, dass man die ganze Einteilung in Arbeit, Freizeit, bezahlter Arbeitsbereich, unbezahlter Freizeitarbeitsbereich dringend aufheben müsste, dass man auf irgendeine Art Menschen das ihre Existenz einfach ermöglichen müsste und sie aber auch in die
die ganzen im sozialen Bereich notwendigen Arbeiten einspannen müsste, also dass das Verpflichtung für Mensch ist, dass das automatisch ist. Und da ich davon ausgehe, dass wir das, was wir heute unter Lohnarbeit verstehen, so oder so extrem abbauen müssen, weil es nicht mehr in genügender Menge vorhanden ist, um so weiterzumachen wie bisher, wird das dann vielleicht, was weiß ich, zusammengenommen dann noch 2-3 Jahre im Leben eines Menschen ausmachen, die er vielleicht für diese Reproduktionsarbeit überhaupt zur Verfügung stellt. Und ich denke, dass man auf dieser Ebene Zukunftsmodelle und Wege, um die zu erreichen, entwickeln müsste. Mhm. Weiß aber, dass die heutige Realität von dem natürlich stark abweicht und bin da so in zwei Hälften gespalten. Also ich gehe dann schon auch davon aus, dass man also nicht so lange warten kann, bis diese Zukunft endlich kommt, sondern dass man gerade im Bereich der Frauenarbeit heute sehr dringend Maßnahmen treffen muss, um wenigstens eine Art Gleichheit herzustellen versuchen. Ich denke, dass das nur schon daher, dass Frauen leider selber immer wieder die Rolle der Unterdrückten und Untergebenen der herrschenden Strukturen annehmen, nur sehr schwer möglich sein wird, nur winzigste Veränderungen herbeizubringen.
Also wenn ich euch recht verstanden habe, ginge es letztlich doch darum, Arbeit neu zu verstehen, aber nicht in die Richtung, dass die zurzeit nicht gewertete und somit auch nicht bezahlte Arbeit neu verstanden wird, sondern dass auch ein ganz neues Verhältnis angestrebt werden soll zu bezahlter Arbeit. Also dass die Änderung eigentlich in erster Linie in die Richtung gehen sollte, bezahlte Arbeit anders zu verstehen, was sich dann auch rückwirkt auf die zurzeit nicht anerkannte Arbeit.
Ja, man könnte zum Beispiel das Geld abschaffen und dann würden sich da automatisch andere Einstellungen und Überlegungen ergeben, denke ich.
Also für mich ist es jetzt ein bisschen schwierig. Ich sehe die Diskussion ein bisschen anders. Also wenn wir Ziele angehen, wenn wir sagen, wir möchten keine Lohnarbeit mehr, wie wir sie heute definieren, also keine solche Arbeit mehr, dann stellt sich bei mir die Frage, kann man das überhaupt in dieser Gesellschaft machen? Also bei mir kommt sofort diese Frage. Also für mich bringt es nichts, solche Forderungen aufzustellen, wenn man nicht klar definiert, für was für eine Gesellschaft, dass man sich einsetzt. Also ich glaube nicht, dass man die Frauenbefreiung im jetzigen System durchführen kann. Ich glaube nur, dass wir heute sicher für Verbesserungen kämpfen können. Also sicher ist das ein Problem, das heute getrennt wird zwischen Lohnarbeit und privater Sphäre. Das ist sicher ein großes Problem, zumal vor allem die Linke und am Anfang, also in den 70er Jahren, die Frauenbewegung das auch schlecht erkannt hat, dass man eine Trennung vollzogen hat. Also die Linke hat sich vor allem auf die Produktion verlegt, während die Frauenbewegung sich vor allem auf die Reproduktion verlegt hatte. Und eigentlich erst heute beginnt es langsam, dass man merkt, dass diese zwei Aspekte in Verbindung gesehen werden müssen. Also dass es nötig ist, in der Produktion Veränderungen herbeizuführen für die Frauen. Also die Löhne sind da für mich schon noch wichtig, weil Frauen können heute sehr wenig machen, wenn es weiter so bleibt, dass sie so tiefe Löhne bekommen, dass sie die schlechteren Ausbildungen bekommen. All das hilft nicht zur Veränderung einer Gesellschaft, wenn man das stehen lässt. Auf der anderen Seite müssen auch auf der Seite der Reproduktion Veränderungen vorgenommen werden, das heißt Maßnahmen ergreifen, um den Frauen die Doppel- und Dreifachbelastung wegzunehmen eigentlich. Also indem das Kinderkrippen, Tagesschulen und solche Sachen eingerichtet werden und dass die Frauen nicht nur als Manövriermasse gelten für die Produktion, also wenn man sie braucht, ist auch die Tendenz, da gewisse Krippen einzurichten und Horte in dem Moment, wo man sie nicht mehr braucht, gehen auch diese Krippen und Horte wieder zu. Tagesschulen sind noch heute ein bisschen Utopie. Also es zeigt sich, dass man auf beiden diesen Themenbereichen Dinge erkämpfen muss, also dass für die Frauen das sehr wichtig ist, dass da Veränderungen eintreten, und zwar zum jetzigen Zeitpunkt, um den Frauen überhaupt zu helfen, je weiter zu kommen, um ihre Rechte überhaupt wahrnehmen zu können. Und dann gibt es aber für mich das andere, ist das Ziel, wo kann man das überhaupt ermöglichen? Ist das überhaupt möglich in dieser Gesellschaft? Und da ist meine Einschätzung eben nein. Und das würde mich interessieren, wie ihr euch dazu stellt, ob ihr seht, dass es in dieser Gesellschaft möglich ist, eure Ideen, die ihr habt, zu verwirklichen.
Also ich gehe davon aus, dass Frauenbefragung nicht möglich ist in dieser Gesellschaft. Aber Gleichstellung, sage ich, im Technostaat, ist absolut, mindestens theoretisch möglich. Also es ist ganz weitgehend, die Muskelkraft, die zählt ja nicht mehr besonders. Das ist eines der wenigen Kriterien, die im Kapitalismus wirklich bestimmend waren. Und wenn man so sagen will, zwischen Widerspruch, Patriarchat und Kapitalismus, würde ich behaupten, der Kapitalismus ist einiges stärker. Und das Patriarchat steht zum Teil im Widerspruch zum Kapitalismus. Das hat man schon gesehen, als vor Jahren, als die Frau noch nicht dem Gesetze nach gleichgestellt war, wenn eine Frau, die ich zum Beispiel persönlich kenne, solche Fälle, ein genügend großes Bankkonto hatte, dann war jede Bank bereit, das Auge zuzudrücken, dass sie schlussendlich als verheiratete Frau kein Konto hätte selber eröffnen können. Von daher sehe ich, was die nackte Gleichstellung betrifft zum Mann, da sehe ich eigentlich Schranken, die weit, weit außen stehen. Aber ich finde das uninteressant, die Gleichstellung anzustreben, sondern mich interessiert eben die Befreiung. Aber noch zurück zur Doppelbelastung. Auch da denke ich, dass in diesem System sehr viele Möglichkeiten, die nicht genutzt sind, eben bestehen, diese Doppelbelastung in dem Sinn aufzuheben oder zu verteilen. Also an meinem konkreten Beispiel, im Unterschied zu dir, Susanne, bin ich zum Schluss gekommen, dass ich ein Kind will, oder? Ich habe mir einen Vater ausgesucht, der halbe Pflichten genau übernommen hat, und wir haben dann gesehen, dass auch eine kollektive Struktur nötig ist, um diese Kinder aufleben zu lassen und selber noch den Freiraum zu haben. Und ich meine, dass diese Art mit den Machtmitteln, dass wir als Frauen eben gegen die Männer haben, das ist ja außerhalb auf dieser individuellen Ebene, da denke ich, dass es wirklich nur zu einem großen Teil Willenssache ist, um auch das im Rahmen dieses Systems durchzuziehen. Und da wären mir dann zum Beispiel Kinderkrippen eine allzu große Notlösung. Ich meine, sogar im Rahmen dieses Systems ist es Ziel, könnte es Ziel sein aller, dass man kollektive Strukturen hat und eben sich aktiv beteiligt. Was aber für mich eben am Hauptproblem noch vorbeigeht, dass wir in einem Hexenkessel leben, wo wir durch unsere eigene Arbeit immer mehr Zerstörung und strukturelle Gewalt produzieren. Und ich glaube, dieser Punkt ist für Frau und Mann eben der zentrale Punkt.
Wenn du fragst, Susi, ob Utopien in dieser Gesellschaft zu realisieren sind, dann ist die Antwort natürlich in dieser Gesellschaft, so wie sie heute ist, nein, sonst wären es ja keine Utopien mehr. Wenn die Gesellschaft fähig wäre, sich so zu ändern, dann würde sie es hoffentlich oder sehr wahrscheinlich dann ja auch tun. Aber zu deiner anderen Frage, ich denke auch, dass dieses Land eigentlich die Voraussetzungen bieten würde, wenigstens die Gleichheit, ja auch schon mal, die heute auf dem Papier besteht, im Arbeitsalltag durchzusetzen, wenn Frauen aufhören, zu bequem dafür zu sein, sie zu fordern und sie für sich umzusetzen. Und also da denke ich, sind wir an einem Punkt, den ich eigentlich mit euch auch sehr gern besprechen würde, dass es heute ja immer noch so ist, dass ein sehr kleiner Teil von Frauen versucht, für einen großen Teil von Frauen etwas zu verändern. Und dass es sehr oft auch Männern überlassen bleibt, für Frauen oder im Namen von Frauen etwas zu verändern. Und ich würde von euch auch gern wissen, wie ihr euch dazu stellt, also wie ihr mit dem umgehen könnt. auch, also wie du, Claude, dich zum Beispiel fühlst, wenn du in der kaufmännischen Branche arbeitest, vielleicht von der Art der Arbeit her da einer bestimmten Gewerkschaft zugehörig bist, gleichzeitig im kaufmännischen Verband organisiert sein könntest. Du machst das beides nicht. Mich würde interessieren, warum du das nicht machst und wie du dich vertreten fühlst.
Also ich war eigentlich immer sehr, sehr gedrängt, mich beruflich weiterzubringen, was die Zeit nicht erlaubte, mich für was anderes zu interessieren. Wohl in Privatgesprächen oder wie jetzt eben hier auch. Aber es ging zu weit, das Ganze mit Doppelleben, was ich auch sage, Berufswelt und zu Hause den Haushalt führen und wo will ich denn eigentlich hin? Und was ich jetzt merke, und das finde ich einen wichtigen Aspekt eigentlich, ist, dass in meiner Position, wo ich noch was machen will, wo ich noch was verwirklichen will von meiner Position als Frau in dieser Welt, ist, ich werde wahnsinnig gedrängt, Männerhosen anzuziehen. Bevor ich diese nicht anhabe in der Berufswelt, kann ich mich nirgendwo an einer Gewerkschaft oder politisch oder irgendwas engagieren. Es erfordert sehr, sehr viel. Und dann nimmt mich Wunder, eigentlich, was könnte man da in erster Linie auch mal anstellen, dass nicht von der Frau der Mann abverlangt wird. Es ist ja nicht ein Gedankengut, was anders ist. Wieso muss die Frau dieselben Gedanken tragen, um weiterzukommen, um mitzureden in dieser Welt, die immer noch sehr von Männern regiert ist, eigentlich?
Also du behauptest damit, dass die gegebenen Strukturen von dir verlangen, in einer Art, also um eine Veränderung zu erreichen, in der gleichen Art vorzugehen. Und das stört dich. Also,
ja, riesig.
Du suchst nach einem Weg, der nicht die gegebenen Strukturen in sich beinhaltet. Und du empfindest das als Hindernis.
Ich kann als Beispiel zum Beispiel, bei uns im Beruf kann ich sagen, ja, leiste das, was ein Mann leistet. Und meine Meinung ist immer noch, die Frau ist eigentlich eine sehr emotionelle Gestalt, sagen wir mal so, ne? Und sie bringt das auch in die Berufswelt rein und ist für mich auch absolut nötig. Es ist ein anderer Aspekt, ne? Der immer wieder frischen Wind gibt. Und ich finde, die Emotionen, ja, in allen Berufen, die gehören dazu. Die gehören dazu. Und ich finde, das ist kein Grund für mich, dass die Frau nicht dasselbe leistet, erbringt, tut, macht, was auch immer.
Aber sind dann zum Beispiel diese Emotionen, die du ansprichst, nicht genau das, was bewirkt, dass Frauen noch so Nebenämtchen übernehmen, klar, beim Job? Klar. Also dass sie zum Beispiel ganz gerne sich noch sehr dienend verhalten, mal einen Kaffee machen nebenbei, neben ihrer Arbeit, aber möglichst noch mehr leisten. Und geht das nicht auch in die Richtung, dass du ja im Grunde dann der Meinung sein musst, dass es so etwas eine frauentypische Natur gibt? Also du scheinst...
Wie meinst du frauentypische
also,
Natur?
Also dass du eben nicht wie mit Beauvoir der Meinung bist, du wirst zur Frau gemacht, sondern du wirst als Frau geboren.
Jein. Jein. Eigentlich, es ist die heutige Gesellschaft, wie ich sie erlebe, im Beruf mit Vorgesetzten und so, das sind immer noch keine Frauen unbedingt, dass die sagen, ja Gott, du arbeitest ja, du kannst das auch eben zum Beispiel Kaffee machen. Ne? Geh und mach und tu. Du bist die Frau hier. Und wenn ich sage, nee, hör mal, ich muss dieselbe Leistung bringen, wie sie du auch bringen musst, mach dir doch deinen Kaffee selber, dann ist man die rebelliert und...
Schon in solchen Kleinigkeiten.
Ja. Und ich finde, dort sollte auch der Anfang... Also ich weiß nicht, für mich ist der Sprung wahnsinnig groß. Von mir gibt es viele, ne, die nicht selbstständig sind, die nicht einer Gewerkschaft angehören, die Angst haben, sich zu regen, weil der Stress im Büro, den einem aufgezwungen wird, Daumen aufsetzen, der ist wahnsinnig. Und dem ist man auch unterworfen als Frau. Also ich sage manchmal lieber gar nichts und ziehe mich zurück und sage, ich mache meine Arbeit, dafür habe ich meinen Seelenfrieden und kann diese Doppelbelastung auch tragen.
Ja, ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil das ist eben sehr typisch, dass die Frauen einfach überall in ihrem Leben doppelt gefordert werden. Also wenn sie einen Beruf ausüben, sind sie da dauernd im Clinch, eine super Leistung zu erbringen. Wenn sie einmal so viel verdienen möchten, zum Beispiel wie ein Mann, müssen sie sehr viel leisten. Wenn sie aber dann auch ihre andere Seite zeigen wollen, dass sie Frauen sind, die finden, sie hätten die gleichen Rechte, sie seien gleichgestellt, also eben kein Kaffee machen wollen, dann sind sie sehr schnell die Bösen, die Kratzbürstigen am Arbeitsplatz. Man hat sie nicht gern. Frauen hat man nur gern, wenn sie brav das machen, was man will. Da kommt man immer in diesen Zwiespalt. Das ist aber auch als Frau, wenn du in einer Gewerkschaft bist oder wenn du in einer Partei bist, hast du das genau gleich, diese Auseinandersetzung. Die geht überall durch und das ist eben das Patriarchat, dass das diese Probleme schafft. Dass du immer mit diesen Dingen kämpfen musst. Dann gibt es aber noch den anderen Aspekt, den du, Erika, gebracht hast. Das ist schon, wo ich das nicht ganz klar so sehe wie du. Dass Frauen, es gibt ja auch Klassen in unserer Gesellschaft, dass du sagst, einfach wenn Frauen wollen, dann können sie das alles machen in unserer Gesellschaft. Und da bin ich nicht ganz einverstanden, weil ich finde, es gibt da sehr viele privilegierte Frauen, da gehören wir wahrscheinlich auch dazu, nehme ich an, weil wir doch eine Ausbildung haben und uns ausdrücken können, den Mut haben, öffentlich aufzutreten und so, das können lang nicht alle Frauen. Und der Großteil der Frauen hat wirklich Probleme, um überhaupt mit ihrem Leben zu Rande zu kommen in dieser Gesellschaft, wenn sie überhaupt etwas lernen wollen oder sogar nur können, wenn sie nachher Kinder wollen, wie sie das anstellen sollen in der Gesellschaft, um nicht immer wieder an die Seite gestellt zu werden. Und da gibt es einfach Unterschiede. Es gibt Frauen, die haben Geld, die können eben auf die Bank, wie du sagst, ein Konto eröffnen, aber es gibt auch andere, die haben kein Geld. Und das ist auch die Schwierigkeit, dass es eben beides gibt. Es gibt die Probleme der Frauen wegen dem Geschlecht in unserer Gesellschaft. Es gibt aber auch Klassen, die Probleme machen. Und das hat aber auch mit den Männern zu tun, durch alles, und mit den Frauen zu tun. Also die Männer sind auch in Klassen und es gibt auch Männer, die Schwierigkeiten haben in dieser Gesellschaft, nicht nur die Frauen. Aber die Frauen sind dann auch zu Hause in der Regel der Teil, der eben eher Unterdrückung erfährt als der Mann. Also sie ist immer das letzte Glied. Und ich finde, das ist sehr typisch, was Claude gesagt hat. Für die Frauen ist der Stress in der Regel so groß, überhaupt wenigstens im Beruf das machen zu können, was sie möchten und vielleicht doch noch einmal eine Familie zu haben, dass sie das einfach nicht auch noch können, politisch sich zu engagieren. Und vor allem sind das harte Auseinandersetzungen. Es ist nicht nur lustig auf diesem Parkett.
Du hast mich vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ich wollte damit zeigen, dass das System, solange es nur um die Gleichstellung geht, was eben Integration in dieses System bedeutet, oder? Theoretisch Frauen nicht a priori weniger Freiraum bietet, wenn sie ihn nutzen. Und damit meine ich genau, es gibt Männer, die sind Arbeiter und es gibt Direktoren, oder? Und ich meine einfach, dass dies nicht die Haupttrennlinie ist, oder? Ich möchte noch Claude fragen, du hast keine Kinder, oder?
Nein, eben. Ich stelle mir aber schwer die Frage, ja, was da rauskommt, also, wenn je.
Ja. Ich bin einfach der Meinung, dass es falsch ist, von Frau und Doppelbelastung zu sprechen, solange sie keine Kinder hat. Ich meine, wir Frauen haben die Möglichkeit, uns dort abzugrenzen. Natürlich kostet das seinen Preis, wie du das gesagt hast, oder? Das ist aber ein Kampf, den ich glaube, den wir eben führen müssen. Und wir können niemanden anklagen, wenn wir den Männern die Hemden waschen. Und das ist einfach eine Diskussion, die finde ich überflüssig. Weil wenn wir und auch, ich muss da noch sagen, ich habe eine Tochter, die ist 14 Jahre alt, oder? Ich erwarte von der Generation der Mädchen, dass sie das begreifen, dass es keine materielle Grundlage gibt, warum sie den Männern die Socken waschen müssen. Und da gibt es für mich einfach keine Betonmauer im Sinn wie zum Beispiel die Klassengesellschaft, die es gar nicht, die nicht auch in einem gewissen Maß auf individueller Ebene eben durchbrochen werden könnte.
Also ich möchte da noch kurz intervenieren. Und zwar sagtest du, es gäbe diese Doppelbelastung nicht, wenn Frau keine Kinder hat. ich bin da nicht ganz deiner Meinung, denn es geht ja, wir können nur diesen Schritt tun und die Socken nicht waschen, aber wir sind nie in der Situation, berufstätig und einen Mann in der Nähe zu haben, der uns die Socken wäscht. Also,
doch, das können wir sehr wohl sein.
Also die Tochter hat keinen lieben Vater wie der Sohn, das Mami, der ihr die Wäsche macht. Ich kenne sehr viele Männer, auch in der Linken, die über solche Privilegien verfügen. Und das ist einfach Zeit, die du damit gewinnst für dich.
Aber wenn natürlich Frau ihm diese Privilegien schafft, dann tut sie mir eben leid.
Weil ja, aber was nützt es mir, wenn das die Mutter von irgendeinem Sohn ist? Ich habe keinen Einfluss. Ich kann lediglich festhalten, dass hier eine Frau im Grunde mit mir nicht solidarisch ist. Aber es ist eine Tatsache, dass das passiert.
Gut, so. Ich meine, das ist etwas, das passiert, aber ich finde, es ist kein Schlüsselphänomen. Also aber ich denke, die heutige Situation, die uns als, sagen wir vielleicht noch, wir in einem privilegierten Land, oder, wo eben das Patriarchat zu relativieren ist im Verhältnis zu anderen Kulturen. Also wir haben heute zum Beispiel als Frauen, wenn wir uns nicht verheiraten, ist es nicht so, dass der soziale Druck so groß ist, dass wir nicht leben können. Wir können uns ohne weiteres untereinander vergnügen, wenn zum Beispiel eine Männergesellschaft das zum Diktat machen würde, dass nur Frauen akzeptiert sind, die heiraten. Das könnte man ignorieren. Wir haben zudem im Unterschied von früher die Möglichkeit, unsere Kinderzahl zu kontrollieren. Das heißt, im Unterschied zu früher können wir nicht in eine Doppelbelastung hineingetrieben werden, wenn wir das nicht wollen. Und das sind für mich qualitative Unterschiede.
Ja, aber da möchte ich noch einwenden, dass ich ja die patriarchalen Strukturen nicht nur in Männern zeigen, sondern eben auch in Frauen. Und dann ist es für mich eben wiederum kein Argument zu sagen, die sind ja selber schuld. Ich habe meinen Weg schon gewählt, also den feministischen. Aber ich bin ja auch mit Frauen konfrontiert, mit einem patriarchalen Bewusstsein. Mhm. Also auch wenn man in der Form von der Existenz des Patriarchats ausgeht, finde ich, dass auch das, was du vorhin gesagt hast, nicht ganz zutrifft, also dass das Patriarchat und Kapitalismus sich im Widerspruch zueinander befinden, weil das Patriarchat deckt sich insofern mit dem Kapitalismus, als dass es Frauen zu einer billigen Manövriermasse macht, zum Beispiel, dass es eben unter Frauen nicht entsprechend entschädigt, also zur billigen Arbeitskraft macht und dass auch der patriarchale Staat von der Gratisarbeit der Frau profitiert.
Das habe ich nicht bestritten. Ich sage nur, wenn es nur um das ginge, oder? Das wäre ein Widerstand in diesen Fragen, der ist unproblematisch. Der hängt meiner Meinung nach nur vom Willen und vom Wunsch der einzelnen Frauen ab. Und ich würde mich hüten davor, für andere Frauen irgendwelche, also ihnen vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Mhm. Ich sage nur, dass wenn sie das wollen, gibt es meiner Meinung nach in diesem privilegierten Land, und das finde ich eben den fragwürdigen Aspekt, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen sollten, in diesem Land, das profitiert von weltweitem Elend, gibt es so viel Freiraum und so viel Geld, dass eben zum Beispiel ein Kampf der Arbeit, wenn es nur um den Lohn ginge, oder? Dass der eben, da gibt es einen großen Freiraum. Es gäbe ganz andere Freiräume, die wir nicht ausnützen, in denen auch der traditionelle Gewerkschaftskampf nichts Besseres wusste, als die Lohnpreisspirale hinaufzutreiben. Wir zum Beispiel ein Lohnkämpfe führen für teure Mieten, also für Spekulanten zu subventionieren. Wenn es nur um diesen pragmatischen Bereich ginge, da könnte man sich sehr viel vorstellen, zum Beispiel das Bodenrecht und weiß was alles, oder, um uns eben eine Existenz zu ermöglichen. Aber da finde ich, ist die Trennlinie nicht zwischen Mann und Frau. Ich glaube, hier liegt der Unterschied. Ich denke, diese Trennlinie, die könnte überwunden werden.
Also nehmen wir an, dass das stimmt mit dem Freiraum, den du da so schön beschreibst, weil ich sehe ihn tatsächlich nicht so. Weil ich finde, wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht zu stark von unserer eigenen Situation ausgehen. Also das ist vielleicht auch ein Nachteil in der Frauenbewegung, dass sehr viele Frauen sich dort befinden, die doch eine Ausbildung gemacht haben, die sich solche Ecken, solche Freiräume suchen konnten, die vielleicht einen Mann gefunden haben, der sich Hälfte-Hälfte beteiligt am Kinder haben und der auch die Socken wäscht, das gibt es. Aber ich kenne auch andere Männer in der Linken, die das überhaupt nicht machen, die sehr patriarchalisch leben. Und dann, wenn man die anderen Frauen anschaut, das ist ja viel der größere Teil, die nicht in der Frauenbewegung sind, wie können diese Frauen diese Freiräume finden? Warum nehmen sie sie nicht? Also das wäre für mich die Frage an dich. Warum nehmen sie sie dann nicht?
Sollen wir diese Frage nach der Pause wieder aufgreifen?
Gut.
Wir sind mit dem Zeitplan etwas durcheinander gekommen. Oder wolltest du noch etwas sagen, Liselotte?
Es hätte sich auch auf diese Frage bezogen. Aha. Wir können das gut lassen.
Dass wir jetzt unsere Pause machen. Ja, ich denke, vielleicht bis 5:30. Wir sind etwas durcheinander geraten mit der Zeit.
Thank you. Waiting for me.